NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sie hören heute den Schluss der fünften und letzten Geschichte aus Der Fluss und das Meer von Natascha Wodin. Die Ich-Erzählerin befindet sich in einer selbstgewählten Einsiedelei in einem verwahrlosten Winzerhaus in den südpfälzischen Weinbergen. Sie versteckt sich dort und hat ihr Leben auf einsames Minimum reduziert, weil ihre schwere Angststörung sie an allem Normalen hindert. So ist zum Beispiel das Einkaufen im kleinen Supermarkt des Dorfes ein großer Akt, der sorgfältig geplant werden muss und nicht schiefgehen darf. Aber woher kommen diese furchtbaren Ängste? Sind sie ein Schutz vor dem, Zitat, allerletzten, grenzenlosen Horror, vor dem ich mich nirgends mehr hinter keiner Mauer der Welt verstecken könnte? Hören Sie noch einmal Martina Gedeck.
Am Abend sitze ich wieder draußen auf der Bank, umhüllt von meinem Atrium, und beobachte die Schwalben. Ich kann den Grund ihres allabendlichen Aufruhrs nicht erraten. Den ganzen Tag fliegen sie auf Insektenjagd über die Mauer hinweg ins Freie. Jetzt schießen sie wie von Sinnen im Hof umher, von Mauer zu Mauer, durch diesen für sie und ihren Bewegungstrieb viel zu engen Raum, als hätten sie ihre Freiheit vergessen, als wären sie hier gefangen und als wäre es die Gefangenschaft, die sie in diesen Furor versetzt. Es ist ein rätselhaftes, etwas unheimliches Spektakel. Ich weiß nicht, ob auch die Jungen schon unter ihnen sind oder ob sie während der wilden Abendrituale ihrer Eltern in den Nestern schlafen, in die ich nicht hineinsehen kann. Besonders viele davon kleben am unteren Ende des geheimnisvollen Gebäudeteils, den ich das hängende Zimmer nenne und den ich nie von innen gesehen habe, weil ich die brüchige, schaukelnde Holztreppe fürchte, die nach oben führt. Von unten sehe ich durch die offenstehende Tür nur ein Loch in der Decke, aus dem zerbrochenes Stroh herausquillt, und ein Stück Wand, an dem der verblichene Rest eines kaum noch erkennbaren Madonnenbildes hängt, vielleicht ein Relikt aus den Anfängen des Hauses. Es ist, als könnte man durch dieses in der Luft aufgehängte Zimmer mit den drei kleinen Fenstern zum Hof wie durch einen Gang ins Nachbarhaus gelangen, mit dem es in einer Art Brückenkonstruktion verbunden ist. Der Boden dieses Zimmers bildet den überdachten Teil des Hofes, unter dem die Schwalben einen idealen Wetterschutz für ihre Nester gefunden haben. Einmal habe ich gelesen, dass eine Schwalbe verloren ist, wenn sie aus Versehen auf dem Boden aufsitzt. Sie ist kein sogenannter Landflugstarter. Sie kann nur losfliegen, wenn sie sich von einer erhöhten Stelle aus in die Luft fallen lässt. Auf dem Boden würde sie eine Weile verwirrt und hilflos herumhüpfen und schließlich sterben, Wenn sie nicht gleich zum Raub einer Katze oder Eule würde. Tatsächlich habe ich noch nie eine der Schwalben auf dem Pflaster des Hofes gesehen. Ich kenne sie nur in der Luft, in der sie angeblich auch schlafen können. Es kommt vor, dass eine von ihnen am unteren Ende einer Flugschleife schon fast den Boden streift, den tödlichen Grund, der sie nicht mehr loslassen wird. Aber im Bruchteil einer Sekunde schwingt sie sich wieder in die Höhe. Vor ihrem Verlöschen in der Dämmerung vertiefen und verdichten sich die Farben noch einmal. Die weißen Blüten an dem schwarzen Strauch mir gegenüber leuchten wie Neon. Ich fühle plötzlich wieder den Blick des jungen buddhistischen Mönchs auf mir, dem ich einmal begegnet bin, 2 oder 3 Jahre nachdem Dr. Simon mich weggeschickt hatte. Ich suchte damals Rettung im Buddhismus, las ein Buch nach dem anderen, von Lao Tse, Thich Nhat Hanh, Graf Dürkheim und vielen anderen. Ich erwog sogar, ein Fernstudium des Zen zu beginnen, das 5 Jahre gedauert hätte. In dieser Zeit schaffte ich es eines Abends, in der frühen winterlichen Dunkelheit, den Weg bis zu einem Meditationszentrum zurückzulegen, das sich nur einige Gehminuten von mir entfernt befand, in einem heruntergekommenen Hinterhaus, wo es nach gekochtem Reis und Räucherstäbchen roch. Nicht genug damit, dass ich mich zum ersten Mal nach langer Zeit unter Menschen getraut hatte, konfrontierte mich das Sazen sofort mit dem für mich Äußersten. Da ich wegen meiner chronischen Rückenschmerzen nicht den Lotussitz auf einem Meditationskissen einnehmen konnte, musste ich als einzige von etwa 20 Leuten auf einem Stuhl sitzen, erniedrigt und erhöht zugleich, eine nicht zu übersehende Abweichung von den anderen. Mein erster autonomer Ausflug in die Außenwelt hatte meine Anomalie sofort ans Licht gebracht. Ich saß da und fühlte mich wie im Visier eines Scharfschützen. Die mir bisher nur aus der Literatur bekannten Schläge mit dem Stock des Mitgefühls, die der Meditationsleiter mir zur Steigerung meiner Aufmerksamkeit auf meine verspannten Schultern verabreichte, fühlten sich für mich an wie Folter. Ich wollte nichts mehr als davonlaufen, aber ich traute mich nicht, die heilige Stille zu durchbrechen und noch mehr in Erscheinung zu treten als ohnehin schon. Angeblich gab es Menschen, die in der Meditation den Zustand völliger Gedankenlosigkeit erlangen konnten. Das also, was mich augenblicklich hätte heilen müssen. Mit geschlossenen Augen versuchte ich, an nichts zu denken, was mir aber keinen einzigen Moment gelang, weil es dieselbe Sache war wie die mit dem weißen Bären. Um an nichts zu denken, durfte man auf keinen Fall denken, dass man an nichts denken durfte. Ich rettete mich hinter meinen geschlossenen Augen zu dem Helden aus Hermann Hesses Klein und Wagner. Er war auf einen See hinausgerudert, um sich in letzter Verzweiflung zu ertränken. Aber in dem Moment, in dem er sich über den Bootsrand fallen ließ, wurde er von einer Erkenntnis erleuchtet. Sein Selbstmord war überflüssig. Es kam nicht darauf an, ob man lebte oder starb. Es kam nur darauf an, sich fallen zu lassen. Das war das ganze Geheimnis, die Antwort auf alle Fragen. Um sich für immer von der Angst zu befreien, musste man sich nur fallen lassen. Genau das tun, was ich seit Jahren in jedem Augenblick mit meiner ganzen Kraft verhinderte. Ich öffnete die Augen und mein Blick traf sich mit dem eines jungen Mönchs, der mir schräg gegenüber mit verschränkten Beinen auf dem Meditationskissen saß, kerzengerade, kahlköpfig in einer schmalen dunkelroten Robe. Ich wusste nicht, wie lange er mich schon ansah. An seiner Stelle hätte ich mich ertappt gefühlt und schnell weggesehen, aber er zuckte mit keiner Wimper. Für ihn schien es überhaupt keinen Unterschied zu machen, ob ich die Augen geschlossen hatte oder ob ich sah, dass er mich ansah. Es war, als hätte er mich immer schon so angesehen. Ich hatte es nur nicht gewusst. Ich hatte nicht gewusst, dass es auf der Welt diese fremden Augen gab, die ich nicht fürchtete. Augen, die mich kannten, in denen ich zu Hause war. In der Gestalt dieses Mönches erkannte ich Hermann Hesses Held. Ich las nicht von ihm, ich sah ihn wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich einen Menschen, der sich über den Bootsrand hatte fallen lassen. Daran, dass dieser junge Mönch das getan hatte, bestand für mich kein Zweifel. Und das war eine ungeheure Hoffnung, die mich seit jenem Tag nie mehr ganz verlassen hat. Die Therapie bei Dr. Simon war für mich mit einer Katastrophe zu Ende gegangen. In den 3 Jahren hatte ich tatsächlich nie den Mut aufgebracht, ihn zu umarmen. Keinen Augenblick lang hatte er mich dazu ermutigt. Aber eines Tages ereignete sich etwas für mich völlig Unerwartetes. Etwas, das eigentlich ganz und gar unmöglich war. Am Ende der Sitzung, als ich mich schon zum Gehen anschickte, fragte er beiläufig, ob ich mit dem Wagen da sei und ob ich ihn vielleicht zu seiner Autowerkstatt bringen könne. Ich traute meinen Ohren nicht. Betäubt. Als wäre ich in einem meiner Träume von ihm, verließ ich die Praxis zum ersten Mal gemeinsam mit ihm, ging ich zum ersten Mal neben ihm auf einer Straße. Wie oft, in wie vielen Spielarten hatte ich diesen Moment während der letzten 3 Jahre fantasiert. Er hatte die Kapsel mit mir tatsächlich verlassen, den mir so verhassten künstlichen Raum, dessen Gesetz mein Getrenntsein von ihm war. Dieses Gesetz war nun aufgehoben. Er war nicht mehr mein Therapeut, sondern nur noch ein fremder, geheimnisvoller Mann, der jetzt in mein Auto einstieg. Er tat das wirklich. Er stieg ein. Und ich durfte ihn fahren. Er traute mir zu, dass ich, eine psychisch Kranke, das konnte. Er vertraute mir sein Leben an. Alles, was ich während des Fahrens durch das Autofenster sah, die Häuser, die Straßen, die Menschen, jeder Zentimeter der Außenwelt, die sonst ein so feindseliger Raum für mich war, war jetzt erfüllt von seinem Geheimnis. Und hier, im Licht der ganz normalen, alltäglichen Welt, erschien er mir in all seiner Grauheit attraktiver und begehrenswerter denn je. Meine Hoffnung, er würde mich am Ende zu einem Café oder zu etwas anderem einladen, als Dank für meinen Fahrdienst sozusagen, erfüllte sich allerdings nicht. Er gab mir zum Abschied freundlich die Hand, wie immer, bedankte sich, stieg aus und verschwand hinter dem Tor der Werkstatt. In der nächsten Sitzung war alles so, als wäre nichts vorgefallen. als wäre ihm beim letzten Mal nur ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Oder als wäre es ganz normal, dass ein Psychotherapeut eine Patientin darum bittet, ihn zu seiner Autowerkstatt zu fahren. Eine Patientin, von der er zweifellos wusste, dass sie sich nichts mehr von ihm ersehnte als genau das. Die ganze Stunde brannte das Gefühl in mir, dass er mich täuschte, dass er mich betrog. Aber am Ende der Sitzung, als ich mich verabschieden wollte, nahm er plötzlich meinen Kopf in seine Hände und sah mir mit einem eindeutigen Blick in die Augen. Später habe ich mich oft gefragt, ob ich diesen Blick falsch gedeutet habe, ob es sich vielleicht um eine väterliche Geste gehandelt hatte oder womöglich sogar um eine therapeutische Maßnahme, um mich aus meinem unlösbaren Übertragungswahn zu reißen, mir zu zeigen, dass ich sein Begehren in Wirklichkeit nie gewollt hatte, dass ich gar nicht in der Lage war, ihm als erwachsene Frau zu begegnen. Oder hatte es den Gegenstand meiner Sabotage, also die Therapie, in Wahrheit nie gegeben? War das alles womöglich von Anfang an nicht nur Übertragung, sondern auch Gegenübertragung gewesen? Nicht einseitiges, sondern gegenseitiges Begehren? Hatte Dr. Simon, während ich 3 Jahre lang in jeder Sitzung um den Mut rang, ihn zu umarmen, nur darauf gewartet, dass ich es endlich tat? Hatte er in all der Zeit gegen die Versuchung angekämpft, es selbst zu tun? Und hatte er schließlich die Praxis mit mir verlassen, um mir zu zeigen, dass er aufgehört hatte, mein Therapeut zu sein? Hatte er mir schon seit langem Zeichen gesandt, die ich nicht verstand, nicht deuten konnte, weil ich einen Gott in ihm sah, der sich nie zu mir herabgelassen hätte? Am Tag nach meiner Flucht aus seiner Praxis rief er mich an und sagte alle weiteren Termine ab. Er sei krank geworden und würde sich wieder melden. Schon auf der Heimfahrt am Vortag hatte ich mich selbst nicht mehr verstanden. Wie war es möglich gewesen, dass ich abgewiesen hatte, was ich mir mehr ersehnte als je etwas anderes zuvor? Ich hatte endlich den Schweif des Feuervogels in der Hand gehalten und ihn aus Kleinmut, aus Dummheit, aus Konsternation wieder losgelassen. Wovor war ich davongelaufen? Ich erinnerte mich an den Geruch seines Rasierwassers. Irgendeine Rolle hatte dieser Geruch gespielt, den ich zum ersten Mal an ihm wahrgenommen hatte. Wahrscheinlich war mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass er nicht der Deus ex machina, nicht der geruchlose Ätherleib war, mit dem ich in meinen Träumen verschmolz, sondern ein Mann aus Fleisch und Blut. Ein Mann, der auf einmal nicht nur geben, sondern auch nehmen wollte. Die nächsten Wochen verbrachte ich damit, ihm zu schreiben. Ich flehte ihn um Verzeihung an. Ich sagte ihm alles, was ich nie zu sagen gewagt hatte. Ich beteuerte ihm meine unerschütterliche Liebe. Ich schrieb fast Tag und Nacht. Ich schrieb um mein Leben und wusste nur nicht, wie ich ihm den Brief zukommen lassen sollte, ohne dass er in die Hände seiner Frau gelangte. Hätte ich ihn per Post geschickt, hätte ich damit rechnen müssen, dass sie ihn aus dem Briefkasten nahm. Hätte ich ihn selbst hingebracht, wäre es zweifellos wieder sie gewesen, die mir die Tür öffnete wie immer. Ich kam nicht an ihr vorbei. Ich überlegte hin und her, aber zu meiner großen Überraschung rief Dr. Simon mich 3 oder 4 Wochen später tatsächlich wieder an, wie versprochen, und gab mir einen Termin für den nächsten Tag. Endlich saß ich ihm wieder in dem graublauen Sessel gegenüber. Er sah noch ein wenig mitgenommen aus, aber er steckte sich eine seiner Gitanen an und gab mir Feuer für meine Zigarette. Zum ersten Mal wartete er nicht, bis ich etwas sagte, sondern begann selbst zu sprechen. Meine Befürchtung, dass mein Brief in die Hände seiner Frau hätte gelangen können, war ganz unbegründet gewesen. Er war gar nicht krank gewesen, es war etwas ganz anderes passiert. Seine Frau hatte sich das Leben genommen. Sie war in der Nacht nach meiner Flucht vor ihrem Mann in seine Praxis gegangen, hatte sich in den Patientensessel gesetzt, in dem ich jetzt saß, und sich mit seinem alten, von ihm nie benutzten Revolver in den Mund geschossen. Als er sie am Morgen fand, lag ihr Kopf in einer Blutlache auf seinem Schreibtisch. Den Schuss hatte er nicht gehört, weil er einen tiefen Schlaf hatte. Und sein Schlafzimmer am anderen Ende des Flurs lag, hinter mehreren Wänden. Warum, so frage ich mich bis heute, warum hatte er mich noch einmal angerufen und mir einen letzten Termin gegeben, um mir das zu sagen? Bis heute geht mein Unverständnis so weit, dass ich manchmal am Wahrheitsgehalt seiner Worte zweifle, manchmal an meiner eigenen Wahrnehmung. Therapeuten taten so etwas nicht. Sie erzählten ihren Patienten nichts aus ihrem Privatleben, schon gar nicht von ihren aktuellen Tragödien. Damals war ich überglücklich gewesen, dass er es getan hatte. In 3 Jahren hatte er mir nie einen einzigen Blick in sein Privatleben gewährt. Nun war die Tür zu diesem Privatleben auf einmal so vehement aufgegangen, dass es wie eine Sturzflut in mich einbrach. In mir überschlug sich das Entsetzen mit einem grenzenlosen Mitgefühl, mit dem dringenden Wunsch, ihm zu helfen, ihm beizustehen in seinem Unglück, während es tief in mir jubelte. Das Wunder war geschehen. Er hatte mich doch noch in sein Leben aufgenommen. Er hatte es wirklich getan. Die Therapiefestung war gefallen. Ich war jetzt endgültig keine Patientin mehr für ihn, sondern eine Privatperson, ein Mensch seines Lebens. So jedenfalls hatte ich seine Selbstenthüllung interpretiert. Bis heute verstehe ich nicht, in was für eine Geschichte ich da hineingeraten war, in was für ein Leben, in was für ein fremdes Fiasko, das sich mit meinem verbunden hatte. Ich verstehe bis heute nicht, wovon meine Geschichte mit ihm handelt und wie sie aus seinem Mund geklungen hätte. Immer noch sehe ich seine Frau vor mir, die stille, katzenhafte Dame mit der freundlichen, aber entschiedenen Distanz zu den Patienten ihres Mannes, und ich frage mich, warum sie als Ort ihres Selbstmords ausgerechnet den Patientensessel in der Praxis ihres Mannes gewählt hatte. Was hatte sie ihm damit sagen wollen? War es ein bloßer Zufall, dass es in der Nacht nach seiner Annäherung an mich geschehen war, oder bestand ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen? War ich nicht die einzige Patientin, an der Dr. Simon privates Gefallen gefunden hatte? Nahm er auch die Gesichter anderer, ihm in Übertragungsliebe verfallener junger Frauen in seine Hände? War er ein Getriebener, ein Verlorener, ein Gefährdeter, ein Falschspieler, ein Sadist? War ich auf der Suche nach Erlösung von meinem Dämon an einen Dämon geraten? An einen Untherapeuten, der einer vom Selbstmord ihrer Mutter traumatisierten Patientin, wovon niemand besser wusste als er, vom blutigen Suizid seiner Frau erzählte und ihr ein neues Trauma zufügte, indem er sie gleich darauf einfach wegschickte? Mit der Begründung, die Therapie sei kontraproduktiv für mich geworden, meine Übertragung auf ihn ließe sich nicht auflösen, jedenfalls nicht in der Therapie bei ihm, ich müsse es woanders versuchen. Vielleicht stimmte es, dass meine Übertragung auf ihn nicht auflösbar war. Vielleicht musste ich ihm dankbar dafür sein, dass er mich weggeschickt hatte, weil ich sonst nur immer tiefer in Abhängigkeit von ihm geraten wäre. Für mich war genau das passiert, was ich in meiner Angst vor Verwerfung von Anfang an gefürchtet hatte. Er hatte mich verworfen und damit meiner Angst recht gegeben. Die Flugorgie der Schwalben im Hof wird Abend für Abend von den Fledermäusen beendet. Vermutlich haben auch sie ihre Nester irgendwo hier im Gebälk, ihre Verstecke vor dem Licht, in denen sie tagsüber schlafen. Die Zeit der Schwalben ist vorbei. Sie sind wahrscheinlich müde und allmählich beginnen sie, dem unberechenbaren Zickzack der kleinen schwarzen Flugkörper zu weichen, überlassen ihnen die Nacht. Das Leuchten der weißen Blüten ist erloschen. Im schwarzblauen Himmel über dem Hof steht eine blassgoldene Mondsichel, die, wenn man genau hinsieht, der beleuchtete Rand einer Kugel ist. Ich fröstle und gehe ins Haus, in die fensterlose Küche, in der Tag und Nacht das Licht einer Neonröhre an der Decke brennt. Seit ich es zum ersten Mal angeschaltet habe, geht es nicht mehr aus. Es herrscht hier dasselbe Tohuwabohu wie überall. 2 alte Schränke gehen halb in die Knie von den Massen an Geschirr, Töpfen und Bestecken, die sie tragen müssen. Das Emaille eines alten Küchenherdes mit Wasserschiff ist bedeckt mit Rostflecken, wie mit Ekzemen. Mitten durch den Raum verläuft eine Wäscheleine, an der mindestens 1 Dutzend alte Schöpfkellen hängt. Hier sitze ich meist bis in die späte Nacht hinein an einem großen, langen Holztisch, von dem ich archäologisch anmutende Schmutzschichten abgeschrubbt habe und auf dem jetzt meine Schreibmaschine steht. Ich sitze hier mit dem nie abreißenden, insektenhaften Dauersummen der Neonröhre in den Ohren, unter den Kalkschuppen, die mir von der Decke ins Haar fallen, und tippe Wörter in die Schreibmaschine, Immer neue, andere Wörter, mit denen ich die Angst umkreise, die sich auch nach über 10 Jahren nicht abgenutzt hat, immer noch genauso neu und frisch ist wie am ersten Tag. Ich schreibe immer noch gegen den Wahnsinn an, gegen mein Verstummen, mein endgültiges Verschwinden, während die Summe meines ungelebten Lebens Tag für Tag wächst, proportional zu der Papierhalde, die ich seit Jahren produziere. Ich kann nicht leben, also schreibe ich. Obwohl ich das Schreiben hasse, weil es der Ausdruck meines Nichtlebens ist. Und obwohl ich weiß, dass es für das, was ich zu sagen habe, keine Worte gibt. Die Angst ist das Formlose an sich und wäre nicht Angst, wenn es sich formen ließe. Ingeborg Bachmann hat es so ausgedrückt: Ich rede über die Angst. Schlagt alle Bücher zu. Das Abrakadabra der Philosophen, die Metaphysik bemühen und nicht wissen, was Angst ist. Die Angst ist kein Geheimnis, kein Terminus, kein Existenzial, nichts Höheres, kein Begriff, Gott bewahre. Nicht systematisierbar. Die Angst ist nicht disputierbar. Sie ist der Überfall, sie ist Terror, der massive Angriff auf das Leben. Das Fallbeil, zu dem man unterwegs ist, in einem Karren, zu seinem Henker, angeblickt von einer verständnislosen Umgebung. Die Veröffentlichung meines ersten Buches verdanke ich Simon. Er war der Meinung, dass ich eine Schriftstellerin sei und nötigte mich so lange, eine Textprobe an einen Verlag zu schicken, bis ich mich schließlich ergab. Ich tütete etwa 30 Seiten mit meinen Ergüssen ein, schrieb einen Zweizeiler dazu, Simon brachte das mit der Verlagsadresse beschriftete Kuvert zum Briefkasten. Eine Antwort erwartete ich nicht. Simon liebte mich in all meiner Unzumutbarkeit für ihn mit einer mir unbegreiflichen, unerschütterlichen Liebe, und ich war sicher, dass seine Begeisterung für meine schriftlichen Erzeugnisse einzig dieser Liebe geschuldet war. Einige Wochen später, ich hatte die abgeschickte Textprobe längst vergessen, läutete das Telefon, und am anderen Ende nannte ein schon zu Lebzeiten legendärer Verleger seinen Namen. Er bot mir einen Verlagsvertrag an, dazu einen großzügigen Vorschuss. Wieder einmal traute ich meinen Ohren nicht, wie so oft in meinem Leben. War es schon ein Wunder für mich gewesen, dass ich als Übersetzerin einen Randplatz in der Welt der Literatur hatte einnehmen dürfen, so stand ich jetzt neben mir und blickte verwundert auf eine mir nur vage bekannte Frau, die in den Olymp gerufen worden war, in die Mitte ihrer Götter und Göttinnen. Das Erscheinen meines ersten Buches wurde zu einem Albtraum für mich. Man lud mich zu Lesungen ein. Ich sollte Interviews geben, mich im Fernsehen zeigen. Ausgerechnet ich, die ich mich vor jedem Blick versteckte, war zu einer öffentlichen Person geworden. Etwas Schlimmeres hätte mir nicht passieren können. Während der Verleihung des ersten Literaturpreises ging ich mitten in der Veranstaltung auf und davon. Zu weiteren Ehrungen erschien ich nicht mehr. Zu meiner Angst kam jetzt die brennende Scham und zur Scham die Frustration. Die Isolation in der Zeit meiner Kindheit und Jugend hatte ein Verlangen nach Welt in mich eingebrannt, das durch meine Krankheit ins Unermessliche gewachsen war. Mein größter Wunsch war es, ganz einfache alltägliche Dinge tun zu können. Der zweitgrößte, etwas von dem Planeten zu sehen, auf dem ich lebte und der mir noch weitgehend unbekannt war. Nun boten sich mir Möglichkeiten, von denen ich nie zu träumen gewagt hatte. Eine Lesereise durch europäische Hauptstädte, eine Einladung nach Indien, ein Stipendium in New York und vieles andere mehr. Aber mir war jedes Mal, als würde man mich auffordern, meiner eigenen Hinrichtung beizuwohnen. Ich versteckte mich mehr denn je. Ich stellte mir vor, in einer Wand meiner Wohnung zu verschwinden. Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst. Das Schreiben blieb weiterhin die Planke, an der ich mich festklammerte wie eine Schiffbrüchige. Zuweilen schenkte es mir Momente glücklicher Selbstvergessenheit. Aber alles, was ich inzwischen schrieb und veröffentlichte, war nur das Resultat meines tagtäglichen Scheiterns an meinem eigentlichen Stoff. Ich kannte schon den Titel des Buches, das ich schreiben wollte, aber für den Inhalt fand ich keine Worte. Die Nachkommen sollte ein Buch über die Kinder der Zwangsarbeiter werden, über solche wie mich, von denen noch nie die Rede war. Denn war schon die Zwangsarbeit im Deutschen Reich ein wenig bekanntes historisches Verbrechen, so wusste man von den Kindern und Kindeskindern der einstigen Arbeitssklaven in Deutschland überhaupt nichts mehr. Sie existierten gar nicht im Bewusstsein ihrer Außenwelt. Während man den Kindern der Holocaust-Opfer ein Schicksal zubilligte und die Bücher, die sie selbst schrieben, ganze Bibliotheken füllten, existierten über die Schicksale der Zwangsarbeiterkinder so gut wie keine Zeugnisse. Sie waren verschollen in der Anonymität, im Nichts. Oft wussten sie selbst nicht, wo sie herkamen, wer sie waren, wie auch ich selbst es lange Zeit nicht gewusst hatte, es erst in meinem 4. Jahrzehnt durch Zufall erfuhr. Und woher hätten wir es wissen sollen? Die deutsche Umwelt schwieg, die Eltern schwiegen, sie logen, sie schämten sich ihrer Opferschaft, sie fühlten sich schuldig, wie alle Opfer. Sie wollten nicht, dass ihre Kinder sie als Gedemütigte, als Menschenabfall sahen. Sie hatten keine Worte für das, was ihnen widerfahren war. Sie wollten ihren unerträglichen Erinnerungen entkommen. Sie wussten nichts von der dämonischen Macht des Verdrängten. Sie wussten nicht, dass sie uns, ihre Kinder, mit ihrem Schweigen missbrauchten, dass sie ihre unbewältigten Traumata an uns weitergaben, dass diese Traumata unerkannt und namenlos in uns weiterlebten, immer neue Masken und Tarnfarben annahmen, weiterwirkten bis ins biblische 7. Glied. Wir, ihre Kinder, litten und wussten nicht, woran. Längst unseren Elternhäusern entwachsen, blieben wir Außenseiter mit gescheiterten Leben, verfolgt von Gespenstern, die wir nicht abschütteln, nicht bannen konnten, weil wir ihre Namen nicht kannten. Wir kannten die Heimatländer unserer Eltern nicht. Wir kannten selbst unsere Eltern nicht. Wir hatten keine Vorfahren, keine Wurzeln. Wir waren die Schicksallosen, die Nachkommen von niemandem. Wir litten an Depressionen, an Ängsten, an Zwängen, an fixen Ideen, an Paranoia, an Größenwahn, an Schizophrenie. Wir wurden krank durch Überanpassung oder Unfähigkeit zur Anpassung. Wir waren Psychopathen jeder Couleur. Frauen landeten nicht selten in der Psychiatrie, Männer im Gefängnis. Niemand weiß, wie viele von uns, die noch im Lager zur Welt kamen, man zur Dezimierung der minderwertigen slawischen Rasse nach der Geburt an Hunger und Verwahrlosung sterben ließ, wie viele man durch gnädige Giftinjektionen gleich tötete und dann in einer Margarineschachtel auf dem Lagergelände vergrub. Ich sitze immer noch an meiner Schreibmaschine in der Küche und durchsuche, wie jede Nacht, die Sprache nach Worten für meinen eigentlichen Stoff. Für die Geschichte meiner Angst, die Geschichte der Nachkommen. Über mir das tote Licht der Neonröhre, die sich nicht abschalten lässt, die ich brennen lassen muss, wenn ich morgen abfahre. Die Hausbesitzerin, eine schlanke, braungebrannte Frau in weißen Shorts, war da und hat mir gesagt, dass ich ausziehen muss, weil es einen neuen Käufer für das Haus gibt. Durch die offene Haustür sehe ich, dass es draußen schon hell wird. Von fern erreicht mich das Geräusch einer der Erntemaschinen, die jetzt durch die Weinfelder rasseln, während die Blätter der Rebstöcke sich gelb färben und es überall nach Trester riecht. Die Versuchung ist groß, wieder in mein altes Leben mit Simon zurückzukehren, zu dem einzigen Menschen, der mich kennt und trotzdem liebt. Aber so sehr ich auch ihn inzwischen liebe, ich habe keine Wahl. Eine Krüppelin wie ich kann sich die Liebe zu einem Mann nicht leisten. Ich weiß, dass ich sterben werde, wenn ich zu Simon zurückgehe. Morgen werde ich das Haus mit der Düne in der Remise verlassen und mich auf den Weg zu den wirklichen Dünen von Les Sables d'Olonne machen, auf den Weg zum Meer. Ich werde versuchen, das französische Bergdorf wiederzufinden und den bunten Perlenvorhang in der offenen Tür der Auberge, vor der die schweigenden Männer auf dem Dorfplatz standen. Ich werde mich über den Bootsrand fallen lassen müssen, wie der junge buddhistische Mönch, dessen dunkle Augen mich bis heute unverwandt anschauen. Ich werde meinem Tod zustimmen müssen. Billiger bekomme ich das Leben nicht.
Martina Gedeck mit der letzten Folge aus dem Erzählband von Natascha Wodin, »Der Fluss und das Meer«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Auch diese Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Bundesregierung hält die deutschen Klimaziele für 2030 für erreichbar. Klimaschutzminister Habeck erklärte in einer Mitteilung, Deutschland sei auf Kurs zum ersten Mal überhaupt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Die aktuelle Prognose geht davon aus, dass wir 2030 knapp 64% weniger Treibhausgase ausstoßen als noch 1990. Im Klimaschutzgesetz sind 65% als Ziel vorgegeben, das ist also sehr nah dran. Habecks Ministerium sagt, das liegt an Fortschritten beim Klimaschutz und daran, dass der Ausbau erneuerbarer Energien vorangeht. Allerdings ist die Entwicklung in den einzelnen Sektoren sehr unterschiedlich. In der Energiewirtschaft, der Industrie, der Landwirtschaft und im Bereich Abfallwirtschaft werden die Ziele wohl übererfüllt. Im Verkehr und im Gebäudesektor werden sie dagegen vermutlich verfehlt.
Die internationale Hilfe für den Gazastreifen